Westeuropa und in den USA war der Vietnamkrieg ein wesentlicher Faktor gewesen bei der politischen Bewusstwerdung von der sogenannten 68er Generation. Das Eintreten für den Kampf, für den Befreiungskampf vom vietnamesischen Volk ist quasi zu einer moralischen Verpflichtung geworden. Vietnam andererseits ist zum Trägen von einer utopischen, revolutionären Hoffnung geworden für all die Leute, die damals an den Universitäten waren. Viele von den damaligen 68ern haben Ende der 60er Jahre den Marsch durch die Institutionen angetreten. Heute allerdings, wenn wir es genau anschauen, haben ein guter Teil von diesen 68er ihre damaligen Ziele durch praktischere Überlegungen ersetzt. Sie sind zum Teil auch resigniert, haben ihr Engagement damals, schauen ihr Engagement von damals als Jugendsünde an. Die einen, die anderen erblicken heute in Vietnam einen Gegner seit dem Engagement in Kampuchea. Nun, es gibt einen Haufen Fragen im Zusammenhang mit den 68er. Wir haben ein Gespräch geführt mit dem Exponent von dieser 68er-Bewegung, mit dem Franz Rueb. Der Franz Rueb ist Publizist und lebt in Zürich. Franz, wie hast du damals das Aufkommen von dieser breiten Solidarität unter den Studenten und nicht nur von den Studenten, sondern von der ganzen Jugend damals erlebt? Kannst du vielleicht schildern, wie du reingekommen bist? Ja.
Also von der ganzen Jugend ist natürlich schon ein bisschen, sehr stark übertrieben. Ich hatte zunächst einmal eigentlich in diesem ganzen Problemkreis nur von mir reden. Ich bin zwar ein 68er Aktivist gewesen, ich bin aber, das ist nicht unwichtig zu wissen, innerhalb der 68er-Bewegung ein bisschen ein Sonderfall gsi, als ich erstens nicht an der Universität gsi bin, zweitens wesentlich älter gsi bin, als mindestens 10 Jahre älter gsi bin als die damaligen Aktivisten, meistens Studenten, aber es sind auch natürlich Leute aus verschiedensten Berufen dabei gsi. Und drittens habe ich also dadurch, dass ich älter war, bin, auch eine längere politische Biografie schon bereits hinter mir. Das heisst, wesentlich ist eigentlich, dass ich nicht durch den Vietnamkrieg und durch die ganze 68er-Bewegung, die ja noch andere Inhalte hatte, politisiert worden bin, sondern dass ich eine tiefere Herkunft hatte. Mein Schlüsselerlebnis, ich gehöre zu der Generation, die Anfang der 50er Jahre politisiert worden ist. Anfang der 50er Jahre, wo der Kalte Krieg angefangen hat. Anfang der 50er Jahre, wo das Erlebnis vom Sieg der Roten Armee gegen den Faschismus, Stichwort Stalingrad, ein wirkliches Schlüsselerlebnis war. Für mich ist Stalingrad, Besiegung vom Faschismus, das politische Schlüsselerlebnis par excellence. Das ist es heute noch in meiner politischen Formation. Das ist es also eindeutig geblieben. Zweites Schlüsselerlebnis, das die 68er auch nicht hatten, oder auf eine ganz andere Art, entweder als Kind, dass sie noch gegangen sind, mitdemonstrieren, auf der anderen Seite war Ungarn 1956 gewesen. Damals habe ich mich auf der Seite von einer ganz verschwindend kleinen Minderheit gefunden, wo ich habe fast auf der Ranzen bekommen in Zürich auf der Straße, weil ich mit dieser Ungarn-Hysterie nichts zu tun habe und mich dagegen gestellt habe. Und das dritte grosse Erlebnis ist dann gekommen, Mitte der 60er Jahre, ich mag mich noch ziemlich gut erinnern, 1965 ungefähr, habe ich das Buch gelesen, das für mich die ganz grosse Erkenntnis geworden ist, nämlich von Wilfried Burchett, der der erste westliche Journalist war, der beim Vietcong, also bei den Partisanen, war. Nämlich das Buch Wilfried Burchett, Partisanen contra Generale. Das war für mich der Auftakt für mein Engagement. Und das haben sehr viele dann in diesen Jahren, 66, 67, wo mit mir damals in verschiedenen politischen Gruppierungen, Gremien und so weiter mitgeschafft haben, vor allem in der jungen Sektion von der PDA, die haben das ebenfalls gelesen. Und das Erlebnis vom Kampf von einem kleinen Volk, also von Partisanen und von einem kleinen Land gegen eine riesige Macht, ist natürlich eine gewaltige Sache gewesen, wo eigentlich ein Zeit lang bestimmt sicher für sehr viele das gesamte politische Engagement überhaupt, bis auch zur Gegnerschaft von der Bourgeoisie da, mit beinhaltet hat. Das heisst, jede Aktion 1967, 68, 69, 70 auf der Straße gegen den amerikanischen Imperialismus in Vietnam war auch eine Aktion gewesen, gegen die Politik des amerikanischen Imperialismus da verteidigt haben, geschützt haben, unterstützt haben und sozusagen mit einem Glorienschein ständig versucht haben zu umgehen. Die 68er-Bewegung aber in Zürich, die hat natürlich sehr viele verschiedene, muss ich sagen, verschiedene Fraktionen gehabt. Also da ist einerseits sind es aber die Studenten gewesen, andererseits ist es die junge Sektion von der PDA gewesen. Das sind in erster Linie eigentlich Angestellte gewesen, Grafiker, Leute aus der Werbung und so weiter und so fort.
Also nicht zuerst die Bewegung, die in der Universität entstanden
ist? Nein. Ich würde sagen, dass die Tatsache von der Anwesenheit bereits von der jungen Sektion von der PDA eine ganz wichtige Rolle gespielt hat und dass selbstverständlich an der Universität Zürich der Funke einerseits durch Beziehungen zu den Mitgliedern der jungen Sektion gekommen ist, aber ganz stark ist der Funke, und ich würde das sogar auf gesamt Westeuropa übertragen, ist der Funke von den amerikanischen Universitäten gekommen. Und nach den amerikanischen Universitäten über die westdeutschen Universitäten also in die Schweiz. Das ist ja dann auch ein Phänomen, das sich sehr, sehr lang, wo heute eigentlich fast, also sehr viel weniger stark der Fall ist, aber ein Phänomen, das damals eine grosse Rolle gespielt hat, dass die linke Bewegung damals in der Schweiz, in der deutschen Schweiz, sich sehr stark orientiert hat und hat können auch orientieren an der linken Bewegung, also insbesondere was die Studentenbewegung anbelangt, an der westdeutschen Studentenbewegung. Aber die Gesamtbewegung in Zürich war in den Anfängen und als Avantgarde, vor allem von der jungen Sektion von der PDA und von Studenten. Und das hat aber dann mit der Zeit einerseits zu einer Verschmelzung geführt und andererseits sind es doch immer die beiden Gruppen geblieben. Zu einer eindeutigen, stärkeren Verschmelzung hat es dann eigentlich erst 1970 geführt, wo Vietnam schon bereits ein bisschen als Thema in Hintergrund getreten ist, wo die linke Bewegung, damals ist das sogenannte FAS gewesen, sich sehr stark auch mit eigenen Problemen angefangen hat, also stärker mit eigenen Problemen angefangen hat, auseinandersetzen. Insbesondere kommt ja dann sehr stark die Frauenbewegung auf und die Politik zu der Ausländerfrage.
Also dort hat sich ja auch die Linke angefangen polarisieren. Also während der Vietnam-Bewegung ist ja die Welt für die Linke, damalige Linke, relativ einfach gewesen. Über die Rolle von der Sowjetunion und von China hat man in dieser Zeit nicht gross müssen diskutieren. Also der ganze Kampf vom vietnamesischen Volk gegen die US-Kriegsmaschinerie hat eigentlich breite Lager geeint. Oder wie hast du das seinerzeit erlebt? Ich bin selber nicht. Ich habe das nur am Rand mitbekommen. Ich war nicht in Zürich gewesen. Kannst du vielleicht schildern, wie, wie du das damals erlebt hast?
Ich würd eher sagen, ich habe natürlich auch nicht alles mehr genau im Kopf, das ist ganz klar. Aber 1968 ist der China-Sowjetunion-Konflikt bereits akut gewesen und, wenn ich mich recht erinnere, sogar auf einem Höhepunkt. Der Höhepunkt ist dann zwar noch mal überschritten worden, das gebe ich zu, aber der hat eine ganz grosse Rolle gespielt. Vietnam, das war eine komplizierte Sache gewesen, glaube ich, heute zurückblickend. Vietnam hat alle geeint. Vietnam ist damals noch von China und der Sowjetunion unterstützt worden. Zwar hat man gewusst, dass die Unterstützung von der Sowjetunion materiell grösser ist, das ist ja auch logisch. Aber China ist noch dahinter gestanden. Aber der China-Sowjetunion-Konflikt hat schon bereits Probleme innerhalb uns hervorgerufen. Es sind schon, wir haben schon bereits sehr stark maoistisch gefärbte Leute gehabt, selbstverständlich. Und dann die sogenannten Revis und so weiter, wenn auch das, die Konflikte dann später wirklich erst richtig aufbrechen. Aber Vietnam, der Kampf von dem Volk, der ist dermaßen einmalig gewesen. Ich würde sagen, der ist in der Geschichte der Revolutionen überhaupt. Insgesamt hat der einen einmaligen Stellenwert. Der hat müssen Leute emotional engagieren in einer besonderen Art.
Du bist ja damals im Parlament gewesen. Du bist Kantonsrat von der PDA vom 67 bis zum 70. Im 70 bist du ausgeschlossen worden aus der Partei. Wenn du sagst, breites Echo, wie hat sich zum Beispiel die ganze Stimmung auch auf die bürgerlichen Lager, in den bürgerlichen Lager niedergeschlagen? Wie hast du das im Parlament erlebt?
Da kann ich nur sagen, das war eine ganz eindeutige Konfrontation. Das ist wie kalt und warm, kalt und heiß oder schwarz und weiß. Also im Parlament bin ich als Mitglied von dem Parlament einerseits bis zu einem gewissen Grad als Debattierer anerkannt worden, aber politisch ist mir eine unglaubliche Feindschaft entgegengetreten. Die hat sich ja dann auch später, es ist ja dann mit der Jugendbewegung, die ja dann breiter geworden ist durch eigene Jugendprobleme, Stichwort Globus-Auseinandersetzungen, ist ja das dann so weit gegangen, dass bürgerliche Kantonsräte den Antrag gestellt haben, ernsthaft den Antrag gestellt haben, mich aus dem Kantonsrat auszuschliessen. Und wenn ich damals nicht hätte können beweisen, dass ich als eben berühmten Samstagabend, wo die sogenannte berühmte Polizeikrawall, in ihrer Terminologie natürlich Globus-Krawall, ausgebrochen sind, noch immer ganz anders gewesen bin als Zürich, dann hätten sie mich wahrscheinlich aus dem Kantonsrat ausgeschlossen. Das heisst, eindeutig totale Konfrontation und vollkommenes Unverständnis dem gegenüber, was die Amerikaner als Verteidiger von der Freiheit an Grauenhaftem in dem Indochina losgelassen haben, was absolut beispiellos war.
Zurück zur Vietnam-Solidaritätsbewegung. Franz, ich habe dich am Anfang gefragt, eine Anspielung gemacht darauf, dass viele 68er heute eigentlich nichts mehr wissen wollen mit von Vietnam, sich nicht mehr damit beschäftigen, sich zum Teil ganz offen distanzieren. In dem Laufe dieser 70er Jahre, wie ist es dir selber gegangen? Also vor allem nach dem Sieg von Vietnam über die Amerikaner, ist es ja ruhig geworden. Also die Wirtschaftskrise in der Schweiz war, also man hatte andere Probleme gehabt. Wie hat sich das in diesen 10 Jahren vom 70 bis zum 79, sagen wir als nächsten Schlüsselpunkt im Marsch von Vietnam in Kambodscha, wie hat sich das entwickelt?
Ich muss da eigentlich noch eindeutiger von mir reden. Und ich kann dazu zusätzlich dann vielleicht höchstens ein paar Beobachtungen und ein paar Bemerkungen machen, wo ich mit Behauptungen oder mit Vermutungen usw. nicht ganz einverstanden bin. Mein Verlauf ist so verlaufen, dass ich durch den Ausschluss aus der Partei, bis dorthin bin ich ein paar Jahre lang Berufspolitiker gewesen. Ich bin Journalist gewesen und Berufspolitiker. Ich habe meine ganze Kraft der Partei zur Verfügung gestellt, bin ausgeschlossen worden. Das war für mich eine ganz zünftige Lehre. Das ist ganz klar, dass meine Biografie von dem Moment an, das ist ein ganz tiefer Bruch in meiner Biografie, dass ich mich anders orientieren musste. Damit wollte ich Folgendes sagen. Politisch stehe ich nach wie vor in sehr, sehr vielen Fragen außenpolitisch ideologischer Art auf dem gleichen Fundament wie vor 10 oder vor 15 Jahren. Selbstverständlich sind ein paar Differenzierungen, ein paar Korrekturen dazugekommen und so weiter. Aber mein Leben hat sich anders organisieren müssen. Ich musste auf eine andere Art Geld verdienen. Ich bin dann nach West-Berlin gegangen als Theater. Ich habe also am Theater gearbeitet und ich bin immer sehr stark kulturell und historisch orientiert und interessiert gewesen. Und an dem Theater und in West-Berlin, als ja ein außerordentlich wichtiges und heisses und interessantes Pflaster politisch in den 60er, Ende 60er und in den 70er Jahren, habe ich dann die weitere Entwicklung von der linken Bewegung verfolgt, beobachtet, aber auch bis zu einem gewissen Grad mitgemacht. Anschliessend an 1970 ist ja die Periode der linksradikalen Sekten ausgebrochen. Von der Neuparteiaufbau. Aufbau und,
also hier in der Schweiz?
In Westdeutschland und in der Schweiz.
Also Ende 70er Jahre.
Nein, Anfang 70.
Anfang.
Das hat 71 hat das angefangen. Und hat mindestens bis Mitte 70er Jahre gedauert. Und die Linke hat sich nasse Tücher um die Ohren geschlagen in Form von Phrasen. Orientiert eigentlich im Wesentlichen am China-Sowjetunion-Konflikt. Also Revisionismus auf der einen Seite, einzige revolutionäre Macht auf der anderen Seite. Und schon dort, muss ich sagen, meine ich, mich zu erinnern, dass der Vietnamkrieg schon bereits bei den linken Organisationen dieser Art, und das sind die meisten, das sind ja Dutzende von Gruppierungen und Sekten, in den Hintergrund getreten ist. Ich bin dann 1974 zurück in die Schweiz gekommen und interessant ist, dass ich mich, und das ist jetzt auch etwas sehr Persönliches, interessant ist, dass ich mich an die Befreiung von Hanoi, von Saigon und vom endgültigen Rauswurf vom Yankee-Imperialismus interessanterweise nicht mehr mag erinnern. Warum? Sag ich mir heute, das ist die Zeit gewesen, wo ich Vater geworden bin, wo also sich nochmal mein Leben ein bisschen geändert hat. Und wo ich jetzt von euch eingeladen worden bin zu dem Gespräch, da bin ich mir selber bewusst gewesen, dass ich eigentlich über die Entwicklung der letzten 10 Jahre außerordentlich schlecht orientiert bin. Ich habe bei dieser Gelegenheit die verschiedenen linken Zeitungen, die ich abonniert habe, vorgenommen. Hochzeitig, der Vorwärts, die Woz, der Tell, Positionen und habe festgestellt, dass ich dort auch nicht sehr verwöhnt worden bin mit Informationen und mit Aufklärungsmaterial und mit Darstellungsmaterial.
Also damals im 75?
In den letzten Jahren. Nein, ich habe jetzt davon geredet, dass ich mich jetzt angefangen habe für das Gespräch.
Also konkret ab 79, 7. Januar 79, Einmarsch von Vietnam in Kampuchea, also in dem Zusammenhang?
Das ist wieder etwas anderes. 79 bin ich, das war für mich ein anderes Erlebnis, während dem eben der endgültige Sieg der Vietnamesen 1975 in meiner Erinnerung sich nicht stark eingeprägt hat, so hat sich die ganze Kontroverse, die politische Kontroverse auch unter Linken oder gerade unter Linken angeschlossen an Kontroversen im weltweiten Maßstab zwischen bürgerlicher Sicht, imperialistischer Sicht und sozialistischer Sicht und dort auch wieder mit verschiedener Färbung. So hat sich die bei mir stark eingeprägt, weil das für mich ein Signal war, aha, da ist etwas passiert und da bin ich aufgerufen worden zur Stellungnahme. 1975 hätte ich allenfalls eine Flasche Champagner aufmachen können. 1979, vielleicht habe ich das auch gemacht damals und habe mich selbstverständlich gefreut, das ist ganz klar. Aber die Kontroverse um Pol Pot, Einmarsch der Vietnamesen und so weiter und so fort, die hat mich wieder geweckt. Und das ist auch das, was mich heute eigentlich interessiert, wenn ich dann ein Interview lese mit dem gegenwärtigen Chef von der Roten Khmer.
Khieu Sampan.
Ja, ich weiß den Namen nicht. Du mich nicht behaften auf den Namen. Finde ich eigentlich das sehr interessant. Für mich sind die Roten Khmer ein fast eigentlich ein Modellfall für Ultra-Linksradikalismus, wo einsteigt die Politik mit einem ultra-linksradikalen Programm, damals unterstützt von den Chinesen, die ja auch von einem ultra linksradikalen Programm gewesen sind, Politik gemacht haben. Da kommen derartige seltsame Vorstellungen von alten Menschen und neuen Menschen, wobei die Alten alle ausgerottet werden müssen. Und die Neuen sind angeblich schon da und die haben jetzt allein das Land zu übernehmen. Das führt dazu zu einer unglaublichen Ausrottungsorgie, zu einem Genozid, zu Zwang und Gleichschaltung. Und ich glaube, es ist sicher nicht übertrieben, wenn man, was die 7 Jahre anbelangt, vom Schlachthaus von Asien redet. Und nun kommt das Entscheidende. 1985 sind die gleichen Herrschaften, die als Ultralinke antreten sind 1975, Antikommunisten, ganz eindeutig, Antisowjetisten sowieso, sie betteln geradezu nach der Unterstützung vom Westen. Sie geben sich in den USA ja Türklinken einen am anderen in die Hand. Sie redet von Pluralismus, sie redet von freier Marktwirtschaft. Das ist für mich, was ich gelernt habe in den letzten 30 Jahren an Weltpolitik. Ein klassisches Beispiel. Wenn die Vietnamesen dann als Imperialisten von der gesamten westlichen Welt angeprangert werden, weil sie ein Volk befreien, von dieser fanatisierten Horde und von dieser Politik, von dem Genozidregime, wo ja übrigens mehrfach vorher Angriff gegen Vietnam unternommen hat. Wenn absolut nicht das geringste Verständnis besteht, auch bei politischen Kommentatoren, bei liberalen, aufgeschlossenen, bürgerlich-progressiven politischen Kommentatoren, dass angesichts von der speziellen Situation vom vietnamesischen Volk, von Vietnam als Land, mit einem Erzfeind im Norden, China, wo die Rote Khmer unterstützt, wo Vietnam angreift und so weiter und so fort, dass das nicht verstanden wird, dass das Vietnam, nachdem es ja fast in die Steinzeit zurückbombardiert worden ist vom amerikanischen Imperialismus, einen Versuch macht, in dem Raum, in dem das Land sich befindet, mit anderen Ländern zusammen eine Art Koalition oder eine Union oder so etwas herzustellen zum Schutz gegenüber dem mächtigen nördlichen Nachbar. Oder der nächste Punkt, wenn nicht das geringste Verständnis besteht, dass Vietnam ebenfalls und selbstverständlich auch Kambodscha ein Opfer ist vom China-Sowjetunion-Konflikt, dann finde ich das absolut betrüblich. Und wenn es das bei der Linken ebenfalls besteht, dann finde ich es geradezu katastrophal.
Wie beurteilst denn du in dem Zusammenhang die Ratlosigkeit vom ganzen linken Spektrum da angesichts vom erstens vor 10 Jahren Befreiung von Vietnam und zweitens eben Besetzung Kambodschas? Also, wie erklärst du dir auch das relative Schweigen in der linken Presse?
Das gibt mir eigentlich die Gelegenheit, zurückzukommen auf eine Frage, die du jetzt eigentlich schon zweimal gestellt hast, nämlich überhaupt das Verhalten von so und so vielen Linken, die als sogenannte 68er benannt werden. Ich habe ja schon gesagt, 1968 oder meinetwegen auch 67, also in diesen Jahren ist ein grosser, eigentlich das grösste Potenzial von der damals politisch Aktiven ist mit sehr wenig politisch-historischem Hintergrundmaterial, mit einem sehr schwachen geistig-politisch-historisch-ideologischen Fundament sehr schnell emotional politisiert worden. Meines Erachtens hat sich in den folgenden Jahren, in den 70er Jahren, zeigen, und ganz besonders in schwierigen weltpolitischen Konflikten, also in außenpolitischen Konflikten, dass das Fundament zu brüchig ist, um derige Konflikte zu verstehen, geschwiegen denn zu analysieren. Deswegen kann ich auf keinen Fall irgendwelche eben sogenannte 68er, ich sage immer, wenn ich sogenannte 68er sage, so meine ich einfach damit, dass der Begriff ein bisschen verschwommen oder wischiwaschi ist. Die 68er würde ich niemandem einen Vorwurf machen. Meines Erachtens hat die 68er-Bewegung für die politische Entwicklung außerordentlich viel gebracht. Auch in der Schweiz. Es wäre heute vieles absolut undenkbar, wäre nicht entstanden, wenn nicht die Fundamente in 68 gelegt worden wären. Und viele 68er sind immer noch politisch tätig. Viele 68er sind nicht, wie du am Anfang gesagt hast, sozusagen programmatisch eintreten in die Institutionen. Abgesehen davon, dass ich auch gegen das nichts habe. Ich nehme nur einmal einen Punkt. Am Schweizer Fernsehen wären einige wenigstens bürgerlich kritische Ansätze zur Darstellung von Politik im Inland und im Ausland undenkbar, ohne dass eben Leute, die 1968 geweckt worden sind oder politisiert worden sind, dort hineingegangen wären. Aber die Ratlosigkeit hängt erstens mit der Kompliziertheit, mit der steigenden Kompliziertheit, mit der zunehmenden Kompliziertheit der Konflikte zusammen. Zweitens hängen sie zusammen mit dem grauenhaften Konflikt China-Sowjetunion, der sowieso auch für mich nicht verständlich ist. Ich verstehe das nicht. Ich kann das zwar im Einzelnen analysieren und so weiter und so fort, aber letzten Endes ist das, also für mich ist das eigentlich einer der ganz grossen Ratlosigkeitspunkte, wobei das sich ja im Moment zu lockern scheint. Ich hoffe sehr, dass das dass der Fall wird sein. Drittens gibt es, ja, man kann nicht dann ein Engagement, das so stark emotional aufgebaut war, wie das Engagement für Vietnam, kann man nicht jahrelang durchheben. Es sind ja dann andere Engagements gekommen, vor allem hat es sich ja dann verlagert nach Lateinamerika. Dort war es ein bisschen romantischer noch verbrämt gewesen, meines Erachtens. Das ist meine persönliche Meinung, ist also Che Guevara-Romantik ein bisschen zu stark gewesen. 1973 ist dann ein ganz zünftiger Hammer auf den Kopf von uns allen gekommen mit dem Beispiel Chile, wo man komplett ratlos, machtlos, ohnmächtig gewesen sind. Es gehört alles zu den Erfahrungen von den letzten 10 Jahren. Aber dass eine tiefgehende Ratlosigkeit da ist, das hängt ganz bestimmt sicher mit der spezifischen Politisierung von dieser Generation zusammen, die zu wenig Hintergrund hat. Das ist eigentlich meine zentrale These.
Für all die, die jetzt eingeschaltet haben, wir sind also an der Entschuldigungssendung von LoRa. Vietnam 10 Jahre danach. Wir haben ein Gespräch mit dem Franz Ruhe, Publizist, der in Zürich lebt, und wir diskutieren über die Nachwirkung, über den Stellenwert des Phänomens Vietnam heute auf die Linke. Und in dem Zusammenhang, Franz, hast du Stichwort genannt, Lateinamerika, Nicaragua, Guatemala, El Salvador sind heute eigentlich die wichtigen Orte auf der Weltkarte, wo sich entscheidende Sachen abspielen, wo zum einem neuen Idol, fast würde ich sagen, von sehr vielen Leuten geworden sind, also die Schauplätze. Schafft 2-3 Vietnams, ist einmal von Che Guevara gesagt worden, ist Zentralamerika ein anderes Vietnam? Wie siehst du den Stellenwert von der ganzen Zentralamerika-Soli-Bewegung heute, so wie du das verfolgt hast?
Nicht sehr unterschiedlich zu den allen zu denen allen Solidarisierungen mit revolutionären Bewegungen ab eben ungefähr 1967-68, wobei ganz sicher Vietnam einen besonderen Stellenwert hat, weil das der erste grosse und Sieg von einer revolutionären Bewegung gegenüber einem amerikanischen Grossimperialismus war. Die Solidarisierungen findet ja jeweils statt, und das ist auch sehr wichtig. Keine aber hat dann je wieder das Gewicht, die Breite und die Tiefe erlangt, wie die Vietnambewegung. Ich nehme auch an, dass grundsätzlich in der Entwicklung von der Weltpolitik den gleichen Stellenwert hat, dass sie aber anders eingebettet ist, weil sie überschattet ist, viel stärker als 1968, 70, ja sogar 75 von der Globalgefahr, die Globalgefahren sind heute viel gewaltiger. Also sie nehmen sehr viel mehr ein. Die Globalgefahren haben auch, glaube ich, also bin ich der Meinung, auch spielen eine gewisse Rolle in einer resignativen Entwicklung. Weil da die Ohnmacht noch grösser wird. Das will natürlich nicht heißen, und das heisst es auch nicht, dass der Kampf gegen diese Gefahren nicht sinnvoll ist. Der wird ja auch geführt. Aber ich nehme an, dass die Beziehung von Einzelkonflikt überschattet von dem grossen globalen Konflikt eine wichtige Rolle spielt bei der Politisierung und beim politischen Engagement des Einzelnen.
Mhm. Franz, eine Abschlussfrage. Vietnam, Kambodscha da, Zentralamerika dort. Wo tust du dich engagieren? Was machst du heute konkret?
Nichts. Ich mache gar nichts. Ich bin. Das ist auch eine ganz schwierige Frage. Ich muss auch zugeben, dass die ganz schwierig zu beantworten ist. Ich habe zwar schon gesagt, dass ich aus der Partei ausgeschlossen worden bin. Ich habe anschliessend mich schon punktuell politisch beteiligt. Ich habe das und jenes gemacht, aber ich bin vor allem nie nicht dabei. Und da ich in keiner Partei bin und das ja heute keine sich gross öffentlich manifestierende politische Bewegungen gibt, wüsste ich im Moment auch gar nicht, wo, was ich soll machen. Selbstverständlich mache ich punktuell das und jenes, aber eigentlich bin ich politisch Brachland.
Questionnaire. Uncle Sam gonna send me away from here. Lord, I got my questionnaire. Uncle Sam gonna send me away from here. He said, JB, you can hide, but you cannot run. Now they need you in Vietnam. Sweet, I plead, don't you worry. I just began to fly in the air. Don't you worry. butterfly in the air. Not the Vietnam shooting down over there. Lord, you find my body there somewhere. Oh Lord, I wonder when will all wars come to an end. Oh Lord, I wonder when will all wars come to an end. To Vietnam, shoot me down and sin. My son Jebba will rise up and fight again.
Der Blues hat 1965 der J.B. Lenore kurz nach der Eskalation vom Vietnamkrieg komponiert. Der Text heisst etwa so: Lord, ich habe da ein paar Fragen. Onkel Sam schickt mich weit weg von hier. Die brauchen mich jetzt in Vietnam. Liebstes, mach dir keine Sorgen, ich hab mir das aus dem Sinn geschlagen. Denn in Vietnam schießen die mich einfach ab. Lord, denn dort kannst du meinen Körper irgendwo finden. Lord, ich frage mich, wohin soll das alles führen?
Ab Anfang 60er Jahre hat die US-Regierung Schwarze als Kanonenfutter nach Vietnam geschickt. Von dort her ist auch der erste Widerstand gekommen. Die Studentenbewegung hat sich erst geregt, wo ab etwa 1967 Studenten aus den Universitäten rekrutiert worden sind für Einsätze in Vietnam.
Hunderttausende von jungen Amerikanern sind in der Zeit vom 64 bis zum 73 im Einsatz in Vietnam. 58'000 von ihnen sind dabei gefallen. Das ist wenig verglichen mit den 1,5 Millionen Vietnamesen und Vietnamesinnen, das heisst vor allem in der Zivilistenbevölkerung, die in diesen Bombardements umgekommen sind. Es war der längste Krieg in der Geschichte der USA. Er hat 150 Milliarden Dollar gekostet. Aber noch heute, 10 Jahre nach der Niederlage der USA, leiden Hunderttausende von Rückkehrern an Verstümmelungen. Verstümmelungen körperlicher, Verstümmelungen psychischer Art. 10'000 Amerikaner zum Beispiel allein leiden an den Folgen des dioxinhaltigen Entlaubungsmittels Agent Orange. Doch weit grösser ist die Zahl der psychisch Geschädigten, die in dieser grünen Hölle, in dem Dschungelkrieg von Indochina wahnsinnig geworden sind, die am Alkohol und dem Heroin verfallen sind. Das wird ja gezeigt in diesen berühmten Filmen wie Coming Home, Apocalypse Now oder Dear Hunter. Viele Amerikaner fragen sich heute, wie es möglich war, dass die perfekte US-Kriegsmaschinerie durch so ein einfaches Volk von Reisbauern wie von den Vietnamesen können überlistet werden. Denn viele Amerikaner glauben, dass der Kampf in Indochina einer guten Sache dienen. Sie hätten sollen den südostasiatischen Ländern den kommunistischen Übergriff ersparen sollen. Sie also vor dem kommunistischen Übergriff bewahren. Die Amerikaner haben gleichsam die gute Sache vom sogenannten Freien Westen verfochten. Sie haben sich das Recht ausgenommen zu bestimmen, wer gut und wer böse ist. Eine der wichtigsten Rollen, die schliesslich zum Abbruch des US-Engagements in Indochina geführt hat, sind sicher die Medien. Über ihre Fernsehschirme haben die Familienangehörigen der USA den gerechten Kampf in Anführungszeichen von ihren Söhnen mitverfolgen. Was sie dann allerdings gesehen bekommen haben, das hat sie zutiefst schockiert. Was haben sie denn da gesehen? Sie haben gesehen, wie die Marines, also ihre Söhne, friedliche vietnamesische Dörfer niedergebrannt haben, wie vietnamesische Kinder schreiend als brennende Fackeln umgekehrt sind, getroffen von US-Napalmbomben. Und sie haben müssen hören und sehen, wie es zum Massaker gekommen ist, zum Massaker von einem jungen Leutnant William Kelly, der in Milai mit seinen Leuten, mit seinen Truppen, über 400 alte Leute, Frauen, Kinder massakriert hat. 1975, wo der Krieg unter dem Eindruck vom massiven Widerstand von der amerikanischen Öffentlichkeit und angesichts der ausweglosen militärischen Situation in Vietnam eingestellt werden musste, da haben sehr viele Amerikaner nichts mehr wissen von dem Albtraum Vietnam. Heute, 10 Jahre nachher, werden all die Erinnerungen wieder in den Medien aufgefrischt. Es hat TV-Serien gegeben, alle grossen Zeitungen und Zeitschriften machen ihre Reporte über die grauenhafte Erfahrung in Indochina. Aber genau 10 Jahre nachher, nach dieser Niederlage in Indochina, genau 10 Jahre nachher, wird der Krieg vom heutigen Präsident Ronald Reagan wieder legitimiert. Die Veteranen von damals sind heute nationale Helden, weil ihr Kampf hat an einer guten Sache dient. Im Zug von dem neuen Patriotismus wird Vietnam plötzlich wieder zum neuen Feind. Gefordert wird von Vietnam, bevor man überhaupt mit dem Land will, wieder verhandeln. Es soll Kambodscha räumen. Es soll die 2400 vermissten GIs rausrücken. Und es soll die Umerziehungslagen mit denen auf 10'000 Insassen geschätzten Lager schliessen. Vorher reden wir gar nicht mit diesen Machthabern in Hanoi. Keine Rede davon ist mehr, dass der Präsident Nixon seiner Zeit 3,25 Milliarden US-Dollar an Wiedergutmachungsgelder versprochen hat und bis heute, dass bis heute noch kein Cent gezahlt worden ist. Und dass die westliche Wirtschaftshilfe, wie im Fall von Nicaragua, ganz ähnlich blockiert ist. Die Vietnam-Lektion scheint die Reagan-Administration heute vergessen zu haben. Mit einem bestürzenden Gedächtniswunsch schickt sich der Präsident Reagan nämlich an, in Zentralamerika einen neuen tragischen Krieg vom Zaun zu reisen, der dem von Vietnam nicht unähnlich wird, könnte sein. Und genau 10 Jahre nach der US-Niederlage werden jetzt wieder erstmals Gelder für den Widerstand in Kambodscha für die Roten Khmer bewilligt. Es sind nämlich 5 Millionen US-Dollar. Ob das ein neuer Auftakt zum neuen Engagement der USA ist, kann bis jetzt noch nicht angenommen werden. Es wäre jedenfalls umso tragischer.